Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist ein besonderer Tag, der 5. Oktober 2022 und Andreas schaut beglückt aus dem Fenster.
Ja, das schaue ich und wir haben heute einen schönen Tag zu erwarten, einen Spätsommertag oder frühen Herbsttag, wie wir es sehen wollen. Auch auf jeden Fall wird es schön werden. Auf dem See liegt noch ein Nebel, jetzt noch ein Frühnebel, quasi wichtig wie Wolken, aber ganz weiß. Die werden sich verziehen und so werden wir heute den Tag ein wenig doch genießen dürfen, trotz der dramatischen Nachrichtenlage.
Die Nachrichtenlage ist dramatisch und sie wird immer dramatischer. Und wer es bis jetzt nicht gemerkt hat, dass die Welt anders geworden ist, dem ist tatsächlich überhaupt nicht mehr zu helfen. Wer nicht bemerkt hat, was hier im Einzelnen im Anzug ist, und zwar auch weltweit, dem kann man auch nicht mehr helfen. Ich möchte mal erinnern an unseren Kollegen Oliver Jannich. Oliver Jannich, das ist ein Investigativjournalist, die meisten von euch kennen ihn, jedenfalls dem Namen nach und aus seinen Interviews. Früher war offiziell politisch korrekter Journalist bei Focus Money. Und Oliver ist ja ausgewandert auf die Philippinen. Dort hat er seine Berichterstattung fortgesetzt, die auch dann immer unabhängiger wurde. Und ja, er ist aufgefallen durch so manchen rauen, robusten, rustikalen Ton, mit dem wir auch nicht immer einverstanden waren. Oliver Jannich, wir kennen ihn selber persönlich, ist eine ehrliche Seele, so kann man ihn wirklich einschätzen. Und Oliver Jannich sitzt im Gefängnis und er sitzt auf den Philippinen in einem Knast, der menschenunwürdig sein soll, so lässt das Umfeld verlauten. Er sitzt im Knast, wir wissen nicht genau, was die Gründe wirklich sind, denn wir kennen nur seine Darstellung, wir kennen die andere Darstellung nicht, da es noch gar keine offizielle Darstellung gibt. Aber wir sprechen das Thema heute noch einmal an und werden es auch immer wieder tun, damit Oliver Jannich nicht in Vergessenheit gerät, denn er sitzt jetzt schon viele Wochen in einem Abschiebehaftknast.
Ja, und das erschüttert uns natürlich immer wieder, ganz klar. Und ich selbst kenne ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und auch wenn wir unterschiedlicher Meinung in bestimmten Bereichen sind, so sind wir doch immer sehr wertschätzend miteinander umgegangen. Und auch das finde ich ganz wichtig, weil die Vielfalt von Meinungen unglaublich wichtig ist und einen Diskurs, das kann man ganz deutlich sagen, dem ist also der Oliver Jannich niemals aus dem Weg gegangen. Im Gegenteil. Und das spricht für ihn, für seine hohe journalistische Sorgfaltspflicht, auch wenn er manchmal eben halt in seinem Ton rau ist. Allerdings wird hier auch mit doppeltem Maßstab gemessen, wenn ich sehe, in welch einer Form im Mainstream gearbeitet wird. Ich denke an feine Sahne Fischfilets, die auf der Bühne da stehen und fordern zur Vergewaltigung und zu sogar wirklich körperlicher Gewalt, wirklich aufbringen das. Und anschließend kommt dann ein Bundespräsident Steinmeier und lobt sie noch für ihr kulturelles Engagement. Also da wird einen denn schon wirklich komisch. Oliver soll ausgeliefert werden. Das soll angeblich die Forderung sein der Staatsanwaltschaft in München. Und es wird hingezogen. Er sitzt dort eben halt. Er ist definitiv aus meiner Sicht keiner, der von einer Fluchtgefahr eingeschätzt werden könnte. Seine Frau, seine hochschwangere Frau, die wartet sehnsüchtig natürlich auf ihn, dass er wieder zurückkommt. Und das sind unhaltbare Zustände. Und an dieser Stelle möchten wir nochmal ganz deutlich an Oliver Jannich erinnern, dass sie ihm wirklich gute Gedanken schickt, Gebete schickt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle, falls ihr die Möglichkeit habt, das auch mal nach außen kundzutun.
Ja, möge das Licht der Aufklärung auch hier hineinleuchten. Es gibt immer auch Wunder, mögen eventuell auch Menschen dort Entscheidungen treffen, die zu seinen Gunsten ausgehen. Man kann im Moment ja nichts machen. Man kann nur beten, man kann tatsächlich nur bitten darum, dass ihm die Gerechtigkeit wird, die vom Himmel aus die richtige ist. Und ja, ansonsten, wir sprechen oft über ihn, wir verlinken auch immer wieder aus seinem Kanal. Seine Kollegen führen den Kanal in seinem Sinne im Moment weiter. Allen, vor allem aber eben auch seiner Familie, seiner Frau, seiner schwangeren Frau, schicken wir Licht, Hilfen und Kraft, so viele es nur geht. Das war uns wichtig, das ist immer wieder auch dringend, dass wir solche Aufklärer, wichtigen Aufklärer wie Oliver, es ist, dass wir nicht vergessen, was er tut, was er für diese Gesellschaft getan hat. Und es ist auch wichtig, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass das, was Leute wie er tun, nämlich aufzuklären, damit unangenehm im Mainstream aufzufallen, sich auch Bandagen auszusetzen, dass das gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Wir bekommen auch immer mal wieder Hinweise von Lesern, von Abonnenten aus unserem Kanal, die dann sagen, ja, ihr müsst jetzt noch über dieses Thema berichten, das habt ihr gar nicht oder da habt ihr etwas unterschlagen. Diese Leute ahnen offenbar nicht, was auch wir und viele andere freie Kollegen tun, um Aufklärung zu bringen. Und eigentlich das Einzige, was Andreas und mich an unserer Arbeit tatsächlich stört, ist, dass wir doch wieder servieren und viele nichts dafür tun müssen, außer die Nachrichten zu konsumieren. Deswegen wir immer wieder auch dazu aufrufen, bitte, bitte recherchiert selber. Und wenn ihr ein Thema unvollkommen findet, setzt euch auf den Hosenboden und macht selber weiter.
Also das ist ein Appell an die Eigenverantwortlichkeit. Und da muss man auch so ganz klar sagen, also die Menschen, die sich über die politische Liga dort oben aufregen, über einen Herrn Lauterbach und so weiter und so fort, mit dessen Politik ich durch und durch überhaupt nicht einverstanden bin, den Mann nehme ich persönlich nicht mehr ernst und das soll kein Bashing sein, aber bei dem, was da vorgefallen ist, da bleibt mir einfach nichts mehr anderes übrig. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Wir können uns natürlich hinstellen und schimpfen über die Leute, aber das liegt natürlich ursprünglich daran, dass wir gesagt haben, wir gehen da alle treu und brav alle 4 Jahre zu irgendeiner Wahl und geben unsere Stimme ab. Und wenn wir die Stimme abgeben, haben wir unsere Stimme verloren. Und die Stimmabgabe bedeutet auch eine Abgabe der Eigenverantwortung. Dieser Zusammenhang, den muss man sich immer wieder klar machen. Und es ist natürlich ganz schön leicht, über einen Habeck, eine Baerbock oder einen Lauterbach und wie sie alle heißen, die ich selbst auch wirklich nur schwer ertragen kann. Aber es ist sehr leicht, darüber zu schimpfen und dann eben halt dabei nicht zu bedenken, wo liegt eigentlich die Ursache dafür? Die Ursache liegt daran, dass ich mitgemacht habe, meine Eigenverantwortung abzugeben. Und da kann man natürlich jetzt neu sich sortieren und sagen, okay, auf die da können wir uns nicht verlassen. Vollkasko ist vorbei, Eigenverantwortlichkeit ist jetzt gefragt. Punkt, das war's.
Nicht nur das, es ist sehr richtig, was du sagst mit der Eigenverantwortung, aber wenn euch etwas nicht gefällt, seid ihr frei. Ihr könnt an jede ARD- oder ZDF-Anstalt schreiben, ihr könnt an RTL oder Sat1 oder wie die Sender alle heißen, schreiben. Ihr könnt euch bemerkbar machen, ihr könnt nach Berlin in die Ministerien schreiben und können sagen, wir sind damit nicht einverstanden. Und natürlich landet vieles auch auf einem großen Stapel und wird zunächst nicht ernst genommen. Aber je mehr da kommt, je mehr Widerstand gezeigt wird, umso dünner wird die Decke, auf denen man dort herumtanzt.
Genau, und ich schätze eben halt auch hier, dass viele sagen, na, was kann ich schon ausrichten, wenn ich da irgendwo hinschreibe? Und so richten eben halt 2/3 der Menschen, die mit der Politik nicht einverstanden sind, vermutlich sind es sogar noch mehr, richten eben nichts aus, weil sie sagen, na ja, ich kann ja gegen diese übermächtige Macht von 1/3 gar nichts tun, weil wir sind ja nur 2/3. So, würden diese 2/3 sich jeder dazu melden und jeder würde mal solche Schreiben verfassen an beispielsweise Medienanstalten oder an Abgeordnete und so weiter, würde etwas passieren, weil diese Menschen dann diesen Druck irgendwann nicht mehr gut ertragen können. Also wichtig ist, dass jeder auch hier im Rahmen seiner Möglichkeiten eigenverantwortlich auch versucht, seine Möglichkeiten, die er hat, wirklich zu nutzen, ganz aktiv zu nutzen.
Ja, manche gehen auch spazieren. Auch das ist natürlich erlaubt, solange keine Gewalt im Spiel ist. Auch hier muss man achtsam sein. Wer mischt sich damit runter? Und so weiter. Also das heißt, wir müssen in dieser Zeit beweglich sein im Kopf und flexibel im Geist und wir müssen wachsam sein. Wachsam, was unsere Eigenversorgung angeht, wachsam, was auch mögliche Bedrohungen angeht. Wir sind und befinden uns in einer Zeit, wo wirklich dieses Nadelöhr wahrscheinlich somit den engsten Punkt erreicht hat. Vielleicht wird es noch ein Stück enger, aber für jeden wird mehr und mehr offensichtlich, das ist die Zeit, in der wir uns und unser Handeln und Denken verändern müssen.
Ja, und wir müssen erkennen, dass die Gegner dieser Politik definitiv in der massiven Mehrheit sind. Und wenn wir sehen, dass eine Politik momentan eingesetzt ist, und das hat gerade Christian Kreis, Professor Christian Kreis, sehr deutlich in einem Interview gemacht. Und er sagt, es ist eine Art Killerkommando gegen die deutsche Wirtschaft unterwegs. So ist es bezeichnet worden durch ihn. Er hat es so benannt, nämlich die deutsche Wirtschaft zu zerstören durch Habeck und Baerbock. Und eine Frau Baerbock sogar ganz klar sagt, es interessiert mich nicht, was die Wähler von mir denken. Also wenn sie den Wählern nicht dient, dann fragt man sich, wem dient sie dann? Ich meine, die Frage muss ja mal gestellt werden. Und spätestens bei solchen extremen Ausfällen in der Politik, dass im Prinzip ein gewählter Minister oder ein eingesetzter Minister das Volk, welches zu vertreten ist, verhöhnt auf diese Weise, nach dem Motto, es interessiert mich überhaupt nicht, was die Wähler sagen, dann muss die Frage gestellt werden, auf wessen Agenda arbeitet sie eigentlich? Und an dieser Stelle spätestens muss die Eigenverantwortlichkeit dann auch irgendwo appellieren. Wir rufen nicht auf zu einem Widerstand in Form von Gewalt oder sonst etwas, sondern zu eigenen Gedankenfähigkeiten zu sagen, ich mache das alles nicht mehr mit.
Sehr schön gesagt, Herr Popp. Sie haben heute einen sehr guten Tag, finde ich.
Findest du?
Ich glaube, oder?
Ja, ich denke ja, wir haben immer einen guten Tag.
Ja, jeden Tag einen guten Tag. So, guten Tag. Wir haben ein neues Thema. Und zwar, Andreas, wir haben in der letzten Sendung gesprochen über die aktuelle Lage der Credit Suisse. Die wackelt und wankt und viele machen sich Sorgen und viele fragen sich, welche Auswirkungen hat das jetzt alles und diese Entwicklung auf das Geld der Bürger?
Naja, im Rahmen des Finanzsystems, welches ja weltweit vernetzt ist durch den US-Dollar als Weltleitwährung, wozu auch der Schweizer Franke gehört, hat es natürlich Auswirkungen auf unser aller Geld auf der gesamten Erde, egal ob auf den Konten, Lebensversicherungen, Bausparverträgen und. Also alles, was in Geld angelegt ist. Dazu gehören auch festverzinsliche Wertpapiere. Ich darf an der Stelle noch mal ganz kurz an meinen letzten Finanzpodcast erinnern. Da bin ich darauf eingegangen. Kommen wir kurz noch mal zur Schweiz, weil die Schweiz sieht ja so ein bisschen immer aus, als wäre sie völlig unantastbar, da könnten keine Probleme auftauchen, weil das schon immer irgendwie so gewesen ist und das ist eben definitiv nicht der Fall. Die Credit Suisse kann als Sanierungsfall angesehen werden, ganz deutlich, und das ist einer der beiden Großbanken, UBS und Credit Suisse, und jetzt ist eben halt auch die Schweiz in einer sehr ernsten Lage, was ehrlich gesagt nicht wirklich verwundert, denn wenn alle Banken ihre Bilanzen mal auflegen, dann kommt da noch mehr zutage. Die Erträge der Bank, der Credit Suisse, ist also kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2021 haben die schon einen Nettoverlust von 1,6 Milliarden Euro ausgewiesen. Und im ersten Halbjahr des Jahres 2022, da starteten sie schon wieder mit einem Nettoverlust von fast 2 Milliarden Euro, also noch weit schlechter als 2021. Und dazu kommen natürlich die Verstrickungen der Credit Suisse in mehrere teure Finanzskandale, Greensill und so weiter, kennt man noch. Und allein in den letzten 12 Monaten hat die Aktie der Credit Suisse mehr als 55% an Wert verloren. Und das ist schon eine Größenordnung. Und noch ein kleiner Eckpunkt, den ich hier nennen möchte, auch wenn es jetzt ein paar Zahlen sind, aber meine Leute, die mich ranschreiben, die wollen das immer gerne mal kurz hören. Der Kapitalisierungswert auf dem Markt liegt bei der Credit Suisse zurzeit bei ca. 10 Milliarden Euro. Und damit ist es auf dem Niveau der Commerzbank angekommen. Die größte oder die zweitgrößte Bank der Schweiz ist auf dem Level der Commerzbank angekommen. Wenn wir darüber nachdenken, 2008, wie die Commerzbank damals saniert werden musste und jeder weiß mittlerweile, auf welchen schwachen Füßen die steht, dann können wir uns vorstellen, was da passiert. Und die Credit Suisse bräuchte alleine für die Sanierung, das sagen Analysten, bis zu 6.000 Millionen, so muss es richtig sein, Schweizer Franken. Und im Sommer dieses Jahres, da hatte die Credit Suisse ja schon bereits angekündigt, ihre Investmentbank zu verkleinern. Das sind so die ersten Maßnahmen, wenn es eng wird. Und sie haben auch eine Entlassung von Mitarbeitern, und zwar Tausender Mitarbeiter, die entlassen werden sollen, angekündigt, dass sie 1,5 Milliarden Franken einsparen wollen. Aber selbst das wird nicht reichen, um diese Bank vollständig zu sanieren.
Aber die Credit Suisse scheint ja nicht die einzige Bank zu sein, wo es hängen wird, sondern da gibt es, glaube ich, noch andere.
Im Prinzip kommt jetzt das, was viele Analysten, nicht nur ich, sondern viele andere auch, schon seit Jahrzehnten sagen, weil es ein systemisches Problem ist, was jetzt aufkommt. Gar nicht irgendwie ein akutes. Das hat weder mit Corona zu tun, noch hat das in irgendeiner Form mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Das sind nur kleine Turbos, die das Ganze beschleunigen. Die Deutsche Bank-Aktie, die Vorzeigebank in Deutschland, die verlor in dieser einen letzten Woche 7% an Wert. Das sind für Banken gigantische Dimensionen, obwohl diese Bank sogar noch Gewinne ausweicht. Also überhaupt nicht mit der dramatischen Lage der Credit Suisse jetzt zu vergleichen ist. Ich möchte mal kurz die Kursverluste der Großbanken im letzten Jahr gegenüber heute, die übrigens auch durch Leerverkäufe zustande kamen. Also dabei wetten Investoren auf Kursverluste. Es gibt also große Investoren, die wetten darauf, dass Unternehmen pleite gehen, zusammenbrechen. Da werden Optionsscheine gekauft, die wetten alle auf fallende Kurse und das wirkt sich dann so massiv aus, dass die Kurse tatsächlich ins Rutschen kommen können durch Verkäufe. Ja, gehen wir mal an die großen Banken, die wir haben. Die französische Bank BNP Paribas Aktie, die ist um 28,2% im letzten Jahr gefallen. Die Crédit Agricole ist auch um 33,4%. Société Générale um minus 32,4%. Das sind Schwergewichte. Deutsche Bank um 30,6% und die Credit Suisse, wie wir es gerade schon gesagt haben, bei minus 55%.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Allein im letzten Jahr?
Allein im letzten Jahr. Und das sind dramatische Werte, die auf eine Kernschmelze hinweisen des weltweiten Finanzsystems und damit, dass der gesamte Sparbestand, das gesamte Privatvermögen in Geld, festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds und so weiter im Feuer stehen könnten. Und wenn wir jetzt dazu noch die prognostizierten makroökonomischen Daten sehen, die aus Corona und eben halt aus dieser Corona-Politik, so ist es ja richtig, und der entsprechenden weltweiten neuen geopolitischen Lage, Taiwan, Russland, Ukraine, diese ganzen Dinge, die baltischen Staaten, da sind ja unglaublich dramatische Geschichten, dann können wir uns vorstellen, dass die Kernschmelze bevorsteht.
Bevor ich zur nächsten Frage komme, würde ich mich noch mal erkundigen wollen. Hat es etwas Vergleichbares zuvor schon mal gegeben?
Niemals auf der Welt, wenn man das genauso nimmt. Und es wäre maximal vergleichbar mit einer Situation, das war dann im Oktober 1929, der sogenannte Schwarze Freitag. Aber auch das ist nicht vergleichbar. Prinzipiell vielleicht schon, aber die Auswirkungen, die wir jetzt haben, sind global. Wir hatten damals eine wesentlich geringere Geldmenge und wir hatten noch nationale Staaten und es gab noch nationale Ökonomien. Heute ist alles so verflochten, dass wenn es runterbricht, quasi die gesamte Welt dabei betroffen sein wird.
Mitgerissen wird sozusagen. Vorgestern hast du gesagt, dass der Schweizer Staat die Banken durch Steuergesetzgebungen subventioniert, schon seit vielen Jahrzehnten. Und damit wird ja jeder Schweizer praktisch gezwungen, überhaupt niemals schuldenfrei zu werden.
Ja, also das ist keine offizielle Subvention, aber ich interpretiere das da schon rein. Also in der Schweiz, da gibt es eine Steuer auf Immobilien, jeder Schweizer kennt die, die man in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht kennt. Und diese wird für jede Immobilie festgelegt, die in der Schweiz steht. Also da passiert Folgendes. Da wird ein fiktiver Mietwert der eigenen Immobilie festgelegt. Also was würde es kosten, wenn ich mein eigenes Haus mieten würde? Und dieser Mietwert pro Jahr, der wird dem Jahreseinkommen zugeschlagen und muss mit dem persönlichen Einkommensteuersatz dann versteuert werden. Und das ist natürlich nicht wenig. Und dem kann man nur entgehen, wenn man diesem fiktiven Mietwert entsprechende Zinsbelastung gegenstellt. Und so fangen die natürlich alle an, die, auch wenn sie Geld haben, die Schweizer und haben laufende Kredite. Und man kann also davon ausgehen, dass im Prinzip jeder Immobilienbesitzer, ob das ein Schweizer ist oder ein Ausländer, zumindest wenn die Immobilie in der Schweiz steht, einen Kredit für die Immobilie hat, der diese Steuer dann neutralisieren soll. Und das riecht natürlich nach indirekter Bankensubvention und ist natürlich auch kritisch jetzt im Rahmen dieser Bankenkrise.
Ja, ich riech's auch. Also, aber es gibt ja jetzt immer wieder auch Leute, die sagen, also in der Situation, in der Deutschland jetzt ist, wollten sie am liebsten in die Schweiz gehen und sich vielleicht dort noch eine Immobilie zulegen, was ja gar nicht so einfach ist als Deutscher. Aber Du bist der Meinung, wenn ich das richtig verstehe, dass auch die Immobilienpreise in der Schweiz großen Veränderungen ausgesetzt sein werden.
Also ich möchte das alles jetzt unter Vorbehalt sagen und nicht, dass es so aussieht, als ob ich gegen die Schweiz reden würde. Das hat man mir nämlich schon mal irgendwann nachgesagt. Überhaupt nicht der Fall. Ich mag die Schweiz, ich liebe dieses Land, es ist wunderschön und ich mag auch die Menschen dort. Aber ich sehe schon da große Probleme. Und ich habe natürlich auch gute Kontakte zum Beispiel zu Schweizer Immobilieninsidern, also hinter den Kulissen. Und da wurde mir ganz deutlich mitgeteilt, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit in bestimmten Unternehmen, dass große Immobilienmakler zurzeit oft nur maximal 10% des tatsächlichen Angebotes an Immobilien überhaupt in die Vermarktung aufnehmen und anbieten. Das heißt also, wenn 100 Immobilien gerade verkauft werden sollen, dann werden also in den Anzeigen oder im Internet nur 10 davon überhaupt veröffentlicht und die anderen überhaupt nicht. Und das muss ich interpretieren als Maßnahme, dass die Marktpreise hochgehalten werden sollen. Oder anders gesagt, wenn alle Immobilienangebote, also alle Immobilieneigentümer, die verkaufen wollen, ihr Haus in der Schweiz, wenn die sichtbar auf dem Markt erscheinen würden, dann könnte auch in der Schweiz also die Preisspirale nach unten einbrechen. Und das zeigt alles, dass auch die Lage in der Schweiz äußerst fragil ist. Nochmal zur Bankgeschichte. Auch die UBS beispielsweise steht sehr stark unter chinesischem Einfluss. Gibt mal rein, UBS Security, da kommt ihr auf eine Seite im Prinzip in Shanghai. Also es ist alles eben, die Vergangenheit sagt nicht unbedingt etwas aus, wie es sich in der Zukunft entwickeln wird.
Und die Zukunft, die sieht wirklich insgesamt wackelig aus. Wie würdest du denn folgende Meldung einordnen, die bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht wurde, und zwar mit der Überschrift Blackout: Banken bereiten sich auf Stromausfälle vor, und zwar internationale Banken. Einige der größten der Welt sogar sind gerade dabei, ihre Notfallpläne auszuarbeiten. Das meldet unter anderem auch Bloomberg. Und demnach führen verschiedene Finanzinstitute jetzt regelmäßig gemeinsame Gespräche und überarbeiten ihre Pläne, zum Beispiel zur Förderung der Homeoffice. Das kennen wir ja schon mal aus der Vergangenheit. Das sagt zum Beispiel der Handelsverband für den britischen Banken- und Finanzdienstleistungssektor UK Finance, der die Gespräche koordiniert. Und nach Angaben von UK Finance nehmen im Vereinigten Königreich die Finanzinstitute, Bausparkassen, Filialleiter von ausländischen Banken an diesen Diskussionen teil. Und man studiert dabei auch die Erfahrungen, die in Südafrika gemacht wurden, wo Stromausfälle zum Alltag gehört. Und der Abteilungsleiter bei UK Finance, Andrew Rogan, der sagt in einem Interview, alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, sind sehr alarmiert. Man achte darauf, alles im Griff zu haben.
Also ich habe das Gefühl, dass es sich hierbei auch um eine Art Verwirrungsstrategie handeln soll. Denn wir wissen, dass man versuchen will, das derzeitige Finanzsystem irgendwie noch über die Runden zu retten, um in eine komplette digitale oder sogenannte kryptische Währung zu kommen, wo dann überhaupt kein Bargeld mehr existiert. Also komplette Bargeldlosigkeit. Und ich glaube, dann ist es auch so, dass wir keine Banken mehr brauchen. Meine Prognose: Alle Geschäftsbanken, ich wiederhole, alle Geschäftsbanken, Ausrufezeichen, werden in einer sehr absehbaren Zeit überhaupt nicht mehr existieren, sondern es wird nur noch eine einzige zentrale Großbank geben auf der gesamten Erde und jeder Bürger hat dort sein Konto. Und das wird dann eben halt digital sein. So zumindest ist der Plan. Und ich gehe davon aus, dass momentan ein sehr, sehr starker Kampf gegen die Banken geführt wird. Und zwar von den Finanzstrukturen selbst. Das klingt paradox, dass die Banken sich selbst an ihrer eigenen Zerstörung mehr oder weniger aufhängen. Aber das sehen wir ja auch in der Industrie. Wir sehen die großen Vorstände, Konzernchefs und so weiter, die irgendwie alle mitspielen, bis auf ein paar wenige, einen Aufstand der Anständigen, die Rückgrat zeigen und sagen, das geht nicht, dass wir hier die Aluminiumindustrie oder sonstige Dinge eben halt kaputt machen. Ich hatte mich gestern mit einem Freund unterhalten, der beispielsweise im Bereich auch der RVs, also der Wohnwagen und so weiter eben halt tätig ist. Und da wird ja zum Beispiel viel Aluminium gebraucht, da werden viele Folien gebraucht, da werden viele, viele Dinge gebraucht. All diese Dinge sind bald nicht mehr zu haben. Auch sehr spannend übrigens an der Geschichte. Wenn man diese Materialien haben will, für Deutschland zum Beispiel, dann werden sie nicht mehr in Deutschland produziert zukünftig, sondern in USA. Und jetzt müssen die Leute das in USA übrigens zu höheren, gewissermaßen diktierten Preisen dann kaufen, was dann nach Europa geschickt wird. Wir merken hier also schon Einflüsse auf allen Ebenen. Und alle Konzernbosse machen ja irgendwie mit. Ich rede nicht von den mittelständischen Betrieben, sondern von den ganz großen. Ob das Lebensmittel ist oder Schwerindustrie, egal wie. Warum sollen die Banken da nicht mit involviert sein in diesem gesamten Spiel der Umstrukturierung?
Also hier heißt es zum Beispiel von einem leitenden Angestellten von JP Morgan Chase, dass das Unternehmen für alle seine Standorte jetzt Notfallpläne für die Stromversorgung hat. Das meldet Bloomberg. Also die Büros verfügen dort jetzt über Notstromaggregate. Und es besteht auch die Möglichkeit, heißt es, Mitarbeiter vorübergehend in andere Länder zu versetzen, falls es in einem Land zu einem Notfall kommt. Das heißt, die scheinen sich wirklich Sorgen zu machen.
Naja, klar, logisch, weil es wird natürlich jetzt ganz kritisch werden. Und hier wird das Paradoxon wieder ganz klar. Die Menschen werden auf digital, auf künstliche Intelligenz regelrecht eingeschworen. Es wird ihnen in die Köpfe, ich sag mal, fast eingehämmert. Das ist die einzige Möglichkeit und nur da liegt die Zukunft. Und gleichzeitig ist das Problem, dass bevor es denn soweit ist und alles umgestellt wird, ein Blackout das Ganze natürlich dann ad absurdum erklärt. Und dann sagen die Leute, ich brauche wieder Tauschmittel. Und dazu gehört eben halt etwas, was ich haptisch in die Hände nehmen kann, sprich Geld oder Edelmetalle oder was auch immer. Das sind die entscheidenden Faktoren. Also eine sehr brisante Situation.
Manche bunkern jetzt auch Schnaps und Zigaretten, hat neulich jemand geschrieben als Tauschmittel. Aber das kann ja jeder machen, wie er denkt.
Ja, ich finde das übrigens gar nicht mal so schlecht. Denn Edelmetalle wie Gold, Silber oder Platin, viele kaufen das in ganz kleinen Einheiten, so grammweise, und sagen, dann kann ich mir in der Krise ein Stückchen Brot dafür kaufen. Das halte ich natürlich für eine Romantik. Das hat damit nichts zu tun. Denn wenn es kein Brot mehr gibt, bekommt man auch für Gold kein Brot mehr. Ein Glas Wasser in der Wüste hat mehr Wert als alles Gold auf der Erde. Darüber muss man sich im Klaren sein. Da ist eine Flasche Schnaps oder ein paar Rollen Klopapier mehr wert eventuell als ein Kilo Gold.
Sprach Professor Dr. Popp. Andreas, trotzdem ist in dieser Meldung auch eine Information enthalten, die natürlich aufhorchen lässt, denn alles geht auch hier in Richtung Energiesparen, Klimawandel, Green Deal und so weiter. Es heißt hier bei Bloomberg, dass die Krise die Banken auch dazu treibe, ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Hier wird zum Beispiel genannt das Unternehmen E-Energy, das die Energiestrategie für mehrere hundert Gebäude in der Londoner City verwaltet. Und die verzeichnete in den letzten 3 Monaten, heißt es hier, einen enormen Anstieg von Finanzinstituten, die angesichts der Probleme auf dem Energiemarkt eine Netto-Null-Stellung anstreben. Auch die Rechenzentren, ein Kernelement des Finanzsektors, sorgen für ihren Schutz, heißt es zum Beispiel Telehouse Europe, das an 5 Standorten in den Londoner Docklands Server für mehr als 800 Kunden, darunter Banken und Versicherer, unterhält, hat sein Krisenmanagement aufgestockt und steht in ständigem Kontakt mit den Brennstofflieferanten.
Was soll ich dazu sagen? Es ist selbsterklärend und wir sehen, da brennt schon die Hütte.
Die Hütte brennt überall. Also wir sind wirklich in einem Status angekommen und das ist keine Panikmache, sondern ihr könnt selber Nachrichten sehen und hören und lesen. Was wir übrigens tun, ist, wir filtern die Nachrichten hier für euch. Die allermeisten Meldungen, die wir hier besprechen, haben andere geschrieben. Also die Mainstream-Medien, die allermeisten übrigens sind von den Mainstream-Medien und einige Alternativmedien. Und was wir versuchen ist, wir werten aus, beziehungsweise versuchen Zusammenhänge herzustellen. Aber wer bündelt und die Nachrichten, die jetzt für die Zukunft wichtig sind, auf eine Seite schiebt und sich diese Seite genau anguckt, völlig unabhängig von dem, was auf der anderen Seite ist, wo man über Feste und Kulturveranstaltungen und Reisen und so weiter berichtet. Übrigens alles Themen, die in Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein werden.
Ja, so wird das wohl sein, aber das hängt natürlich schon damit zusammen, dass die Kommunikationswege abgeschnitten werden könnten und das in einer überschaubaren Zeit.
Ja, und durch den Green Deal, der in Brüssel vorangetrieben wird, ja, einiges auch vorangetrieben wird, was eventuell nicht sehr bequem und komfortabel ist.
Vielleicht nochmal an der Stelle, wenn beispielsweise das Internet, nicht das Internet, sondern das Mobilnetz ausfällt und so weiter. Und viele haben eben halt Telegram natürlich auch auf ihrem Handy. Es gibt ja alle Möglichkeiten. Wir werden versuchen, auch im kritischen Fall, unseren Stabil durch den Wandel-Podcast und natürlich auch die Abendgebete weiter aufrechtzuerhalten, wenn wir dann noch die Menschen erreichen könnten. Also es gibt ja mehrere Wege, nämlich auch über das Internet, ganz normal über eva-hermann.net. Da ist die Möglichkeit und auch über die Wissensmanufaktur würden wir sofort Informationen rausgeben, wenn etwas Neues sich ergibt. Bedeutet, sollte mal ein Ausfall stattfinden und wir sind alle irgendwie tot, meldet euch nochmal für den Newsletter an.
Wir sind tot?
Nein, die Leitungen sind tot. Und dann wird, wenn wir wieder Strom haben, das System wieder läuft, können wir wieder alle entsprechend anschreiben, dass wir dann wieder online sind.
So und nicht anders. So wie Andreas es sagt. Trotzdem tut es mir immer weh, wenn du Eva-Hermann sagst.
Ja, ich habe mir diese Adresse nicht ausgedacht.
Gut, die Betonung liegt nicht auf Minus, hoffe ich. Also, die nächste Meldung. Es gab eine Ministerpräsidentenkonferenz. Man wollte beratschlagen über die, wie heißen die denn alle, diese Deckel, diese Gasdeckelbremsen, da gibt es ja so viele jetzt davon. Und diese Ministerpräsidentenkonferenz wollte sich beschäftigen mit dem Umgang zu den hohen Energiepreisen. Und letztlich rausgekommen ist dabei nichts. Weder eine Einigung noch ein Fortschritt. Das ist ein Treffen von Bund und Ländern gestern gewesen. Und es ging eben um die Frage, wie kriegt man die Energiepreise, diese hohen, in den Griff, die sonstige Inflation, was kann man tun, um wen zu entlasten? Und Herr Scholz, seines Zeichens immer noch Bundeskanzler, hatte angekündigt, der Bund werde 240 bis 250 Milliarden Euro der Kosten von insgesamt drei Entlastungspaketen tragen. Das sind ja, wie heißt das, Sondervermögen. Und diese drei Entlastungspakete, die sollen insgesamt einen Umfang von 295 Milliarden Euro haben. Allerdings sind die Fragen alle gar nicht geklärt. Welche Kosten kommen auf wen zu? Auf die Länder, auf den Bund? Wie soll die Gaspreisbremse funktionieren? Wie soll die Strompreisbremse funktionieren? In welcher Höhe dürfen die Bürger mit Entlastungen rechnen? Und man hat es jetzt erstmal ergebnislos weiter vertagt auf in zwei Wochen.
Naja, selbst wenn Sie ein Ergebnis präsentiert hätten, aus meiner Sicht ist das Resultat eines Gestammels, eines wirklichen Gestammels aus Unfähigkeit und auch aus Nichterkennen der tatsächlichen Situation. Denn man muss ja natürlich auch eines wissen, staatliche Gelder müssen irgendwo herkommen und es sind immer Umverteilungen. Staatliche Gelder kommen nicht irgendwie aus dem Nichts, sondern die müssen bezahlt werden und zwar von den Leuten, die diese staatlichen Leistungen denn bekommen sollen. Das ist genau die Situation. Und wir haben ja eine andere Situation in Deutschland gegenüber anderen Staaten, wie zum Beispiel Spanien oder Italien. Da geht es den Menschen verhältnismäßig gut, verhältnismäßig im Verhältnis zu Deutschland, meine ich. Da gibt es zum Beispiel in Spanien die Situation, dass fast jeder eine eigene Immobilie hat, fast jeder im Eigentum lebt, dass die relativ gute Vermögen haben, während in Deutschland die meisten auf Miete leben und die meisten eben halt überhaupt kein Vermögen haben und die höchste Schuldenquote. Das heißt, wenn wir sagen, einem Land geht es gut oder einem Land geht es nicht gut, dann meinen wir damit meistens den Staatshaushalt. Mit dem Staatshaushalt meint man die Regierungen. Deshalb können die sich ja auch das größte Parlament auf der gesamten Welt leisten, in dem kleinen Deutschland, mit den meisten über 700 Abgeordneten oder Abgehefteten, die Unmengen an Gelder verschlingen. Das können andere Staaten nicht, aber dafür geht es den Bürgern in anderen Staaten besser. Auch das ist nochmal wichtig hier bei der Beurteilung dieser ganzen Situation. Und viele Köche verderben den Brei. Und wenn dann eine solche Truppe da zusammenkommt, ich möchte nicht wissen, auf welchem Level die Gespräche da ablaufen. Ich glaube, ich würde es gar nicht aushalten.
Ja, und der Spiegel berichtet, dass die EU-Kommission, allen voran Ursula von der Leyen, Stromausfälle befürchtet und Notlagen in Europa entstehen könnten. Natürlich wegen des Ukraine-Kriegs. Und wegen des Ukraine-Kriegs gibt es ja angeblich diese Energiekrise. Das hat nichts mit dem Haushalten der Bundesregierung zu tun. Und jetzt sagt man also in Brüssel, Stromausfälle und auch andere Notlagen, die sind jetzt durchaus denkbar. Und der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarczyk, der sagte wörtlich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es ist gut möglich, dass Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU nötig wird. Und dementsprechend arbeitet die EU jetzt an zwei Szenarien. Sollte nur eine kleine Zahl an Mitgliedstaaten von einem Zwischenfall wie einem Blackout betroffen sein, dann können andere EU-Staaten über uns, also über Brüssel, Stromgeneratoren liefern, wie es während Naturkatastrophen geschieht, sagt der Mann, der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz. Andreas, das klingt mir so ein bisschen nach Kontrolle, Einteilung, Rationierung.
Ja, natürlich, genau das ist es. Und wir sehen, dass dieses, ich nenne es mal Baerbock-Syndrom, mich interessiert nicht, was meine Wähler denken, die Verhöhnung der Bürger, für die man eigentlich auftreten sollte, sich stark machen sollte, dass sich das durch alle anderen politischen Ebenen auch durchzieht. Und genau das erkenne ich hier auch, wenn eine Frau von der Leyen und ihre gleichnamige Truppe dann solche Maßnahmen dann entsprechend hier einleiten will und so weiter. Sie machen es vielleicht nicht so plump und primitiv wie Frau Baerbock, aber das, was dahinter steht, ist aus meiner Sicht die Verachtung der Menschen. Und wenn man dann noch mit falschen Zahlen, Daten operiert und sagt, es liegt jetzt an dem Ukraine-Krieg, anstatt das System zu analysieren, was eindeutig und zwar zu 100% wissenschaftlich beweisbar ist, dann bedeutet das eben halt, dass man das Volk für dumm verkauft und einfach missachtet.
Ja, und weiter heißt es in diesen Ausführungen, wäre eine große Anzahl an Ländern gleichzeitig betroffen, sodass die EU-Länder ihre Nothilfelieferungen an andere Mitgliedstaaten deckeln müssten, könne die Kommission den Bedarf aus ihrer strategischen Reserve bedienen. Dazu gehört unter anderem ein Arsenal von Löschflugzeugen, Generatoren, Wasserpumpen, Treibstoff, auch medizinisches Gerät. Man hat ja jetzt in der Pandemie ordentlich Erfahrung gesammelt. Und es heißt hier, dass eben die Hilfen, egal ob es sich jetzt um Katastrophen wie Überschwemmungen auch und Erdbeben und so weiter handelt, dass die Hilfen mit Material und Gerät aus anderen EU-Staaten dann von dem Programm unter dem Krisenschutzkommissar koordiniert und weitergeleitet werden. Heißt mit anderen Worten, es wird eventuell dann alles für die gesamte EU zentralisiert.
Ja, wahrscheinlich schon. Nach dem Motto, so wird es uns dann verkauft werden. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten in dieser schweren Zeit gegen Herrn Putin. So einfach wird man das wahrscheinlich machen. Und man spricht ja auch die ganze Zeit ganz fröhlich davon, dass die Gasspeicher ja mit über 90% gefüllt sind und damit die Welt ja richtig gut ist, ohne zu erklären, dass die nur deshalb gefüllt sind, weil die Industrie momentan nicht wirklich produziert und das Gas gar nicht verbraucht. Das heißt momentan, die Wirtschaft sich mehr oder weniger in einem freien Fall befindet. Eins und eins bleibt immer noch zwei. Und der Industriestandort langsam, wie sogar die Bild-Zeitung beschrieben hat, zu einem Industriemuseum wird. Das heißt also, die gesamte Struktur Deutschlands, die ist, oder Europas, geht momentan schlicht und ergreifend den Bach runter. Und das wird hier ganz offen argumentiert. Und das Gas, was wir immer gesagt haben, diese 90%, die da sind, haben wir immer gesagt, die gehören nicht den Deutschen, sondern die gehören letztendlich einer Gruppierung, die es jederzeit mehr oder weniger auch anzapfen kann. Und ich glaube, Deutschland gehört zu den Staaten, die ja nun extrem unter, ich sage mal, transatlantischem Einfluss steht und dadurch natürlich am wenigsten dazu zu sagen hat, man braucht sich ja die Reden oder die entsprechenden Darstellungen, Pressekonferenzen beispielsweise von Herrn Scholz, am besten noch im Beisein von Herrn Biden, nur ansehen und dann weiß man, wer den Hut auf hat. Und das sind natürlich auch noch bedenkenswerte Vorzeichen.
Ja, man ahnt es auf erschreckende Weise. Übrigens vom Industrieland zum Industriemuseum, das ist eine Aussage von dem neuen Präsidenten des Chemieverbandes VCI, Markus Steilemann, der gewarnt hat, und zwar Herrn Habeck persönlich, vor dem Kollaps des Industriestandorts Deutschland. Das hat heute die Bild-Zeitung gebracht. Es drohe ein gigantischer Strommangel, da der geplante Ausbau der Windkraft nicht zu stemmen sei. Und Herr Steilemann warnt ganz konkret, um Habecks Energieziele bis 2030 zu erreichen, bräuchte man jeden Tag 10 Windkraftanlagen. Eine davon braucht 4000 Tonnen Stahl. Das ist ein halber Eiffelturm. Das heißt, 5 Eiffeltürme jeden Tag und das für die nächsten 8 Jahre. Und er sagt knallhart, das möchte ich mal sehen, wie wir das auf den Weg kriegen. Deutschland drohe der Absturz vom Industrieland zum Industriemuseum.
Ein wunderbarer Vergleich, den er hier bringt. Ich werde das mal versuchen nachzurechnen und dann mit in mein Portfolio mit aufnehmen, weil es wirklich wunderbar ist zu erklären. Jeden Tag eben halt mehrere Eiffeltürme und das in einem Standort aufgebaut, wo die Stahlindustrie abgeschafft wurde. Also wie das funktionieren soll, das soll mir mal einer erklären.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ich möchte vielleicht noch mal eingehen, ganz kurz mit dir gemeinsam, Andreas, auf ein Video, das gestern unsere US-Redaktion produziert hatte. Das hatten wir gestern eingestellt. Und zwar die Überschrift lautete: Droht eine Hungersnot auch in Westeuropa? Der Gasmangel bedroht die Produktion von Dünger. Also so wie dieser Link gerade hergestellt wurde, ohne eine Stahlindustrie gibt es natürlich auch keine Windkraftanlagen. So ist natürlich der Gasmangel eine Gefahr für die Produktion von Dünger, die wiederum für unsere Lebensmittelversorgung weltweit wichtig ist. Und es hat der freie Journalist Mike Adams ein Interview geführt mit dem amerikanischen Journalisten Michael Yon. Und der warnt und ist also wirklich sehr energisch in diesem Interview. Er hat gute Verbindungen nach Deutschland, ist offenbar auch oft in Deutschland unterwegs und spricht einfach davon, dass die Globalisten, das ist ja auch so ein Verschwörungsbegriff, ne, die Globalisten, dass die sich die Weltwirtschaft vornehmen. Und in diesem direkten Bezug nennt er die Sabotage bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Wer immer das verbockt hat, es gibt ja viele, viele Theorien, die inzwischen durchs Netz geistern, er sagt, das ist ein Angriff auf die zivile Infrastruktur, die die menschliche Zivilisation am Leben erhält und die es ihnen ermöglicht, zu essen, ihre Wohnung zu heizen, einen Job zu haben und vor allem auch ihre Rechnungen zu bezahlen. Und er sagt, alles wird uns weltweit derzeit unter den Füßen weggerissen, was die menschliche Zivilisation vernichten soll. Und diese Energiefrage sei ein Todesstoß. Es gehe nicht nur um Energie, es gehe nicht nur um Elektrizität, es gehe nicht nur darum, dass wir Erdgas brauchen. Er sagt, denn es wird ja immer wieder darüber berichtet, alle Naturstoffe, alle Ressourcen, die wir bislang einkaufen konnten oder produzieren lassen konnten, die werden derzeit einfach abgewürgt.
Ja, genau, das ist der Punkt. Und hier wird in einer deutschen Form natürlich gesprochen und man spricht von Milliarden von Hungertoten. Und das geht dann eben halt auch bis nach Europa rein. So wird es dort dargestellt. Und wenn da nicht jetzt langsam irgendwo mal die entsprechende eine Gegensituation auftritt. Ich meine, ich habe gerade gelesen, dass Moskau wohl gesagt hat, sie wären in der Lage, diese Pipeline wieder zu reparieren, um eventuell dann eben halt doch mit Gas die Europa wieder versorgen zu können. Und was übrigens auch nicht dafür spricht, dass sie es selber zerbombt haben. Also das wäre schon ein bisschen absurd, wenn man das für viel Geld baut, kaputt macht, um es dann für viel Geld wieder zu erneuern. Das ist ja lächerlich. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja gerade auch in diesem Thema momentan in einer neuen Qualität der Abarbeitung durch die Massenmedien hier konfrontiert. Ich muss mal ganz vorsichtig sein, was man sagt, wie man das sagt. Aber es gab ja diesen Flugzeugabsturz neulich von dieser Firma Griesemann, hießen die, glaube ich. Mhm. Ne? Und diese Firma Griesemann ist ja ein Unternehmen, die sich mit dem Thema Pipeline-Wartung auseinandersetzt und unter anderem auch zuständig war für die Nord Stream 1 und 2, für deren Wartung. Und der oberste Chef des Unternehmens hat Mitarbeiter, 1600 Mitarbeiter, der ist in Spanien, in Jerez, das ist im Süden Spaniens, in Andalusien, und startet mit seiner Cessna 551. Man glaubt vielleicht bei Cessna, dass es sich um ein Kleinflugzeug handelt. Ich habe mir das angeguckt. Das ist eine Citation mit einer sehr langen Flugdistanzmöglichkeit, mit zweistrahlig und so weiter. Also ein richtiger Jet. Und mit dem ist er dann gestartet. Und interessanterweise ist er dann nicht geflogen nach Köln, sondern weiter in Richtung, und das kann man so sehen, Kurs St. Petersburg. Das ist so mein Kurs, die Richtung. Nur, dass man mal so eine Richtung hat, auf der das ist. So. Und dieser Mensch fliegt dann über die Ostsee. Angeblich hieß es dann, laut den Aussagen der Medien, dass dort deutsche und ich glaube auch französische Abfangjäger wohl ihn dann begleitet haben. Und angeblich wäre niemand im Cockpit gewesen. Obwohl keiner im Cockpit war, die Maschine noch mehrere Kurven geflogen sein soll. Wie sich das jetzt darstellt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall Fragen über Fragen. Und interessanterweise ist noch, bevor das Flugzeug in Richtung russischem Luftraum eingedrungen ist, ist das Flugzeug dann aufgrund Treibstoffmangels, so sagen es die offiziellen Medien, dann abgestürzt, und es hat wohl keiner überlebt. Alleine diese Situation, die natürlich zufällig sein kann, müsste doch von den Massenmedien aufgegriffen werden, und man müsste jetzt sagen, Moment mal, da unten gibt es die Pipelines, da gibt es den entsprechenden Wartungsunternehmer, der mit seinem Flieger gerade irgendwie zufällig in Richtung Russland fliegt und dabei in der Ostsee abstürzt, wo unten amerikanische Kriegsschiffe sind. Und das ist das bestbewachteste Meer auf der gesamten Welt, soll die Ostsee sein, wo man nichts unentdeckt machen kann. So. Und keiner von den Medien fragt danach. Da wurde in den Medien erklärt, dass ein großer Mann des Karnevals, wurde er dargestellt, der ist ums Leben gekommen, und nebenbei hat man dann gar nicht mal so erfahren, um wen es sich dabei eigentlich handelte. Man hat das Gefühl, dass irgendein Jeck mit einer Maschine dort gewesen ist, und der ist jetzt abgestürzt, und das ist tragisch. Aber diese Zusammenhänge zu hinterfragen. Nun kommen natürlich viele und sagen, Pop, wie kannst du sowas sagen? Das sind doch Verschwörungstheorien. Antwort, ja. Wenn ich mir einen Erik Ode-Kommissar angucke oder einen Derek auf YouTube, ich mache sowas mal ganz gerne, dann habe ich eines gelernt. Wenn man journalistisch oder auch kriminologisch irgendwelche Dinge aufzuklären versucht, dann nimmt man alle Indizien, baut sich dann ein Szenario zusammen, das wäre eine Verschwörungstheorie, und versucht dieses Szenario oder diese Verschwörungstheorie zu beweisen oder zu widerlegen. Ganz ohne irgendein Ein Beispiel, was ich mir in meinem Kopf zurechtlege, wie soll es dann da gehen? Das heißt, vernünftiger Journalismus beginnt immer mit einer Verschwörungstheorie, sonst ist es ja gar kein Journalismus. Wie will ich denn jemals Zusammenhänge zusammenbasteln, wenn ich kein Bild habe, das ich verfolge oder widerlegen will? Je nachdem, was es dann ist. Und interessanterweise, was ich hier, ich höre jetzt auf, die Massenmedien haben nicht ein einziges Mal in dieser Form oder nahezu gar nicht darüber berichtet, obwohl das für mich einer der relevantesten Punkte wäre, hier zu forschen und Fragen zu stellen.
Sprach der Chefforensiker, ja. Andreas Dr. Ja. Professor Popp. Ja, genau. Andreas, ist ganz klar der Griff in die Verschwörungskiste, wollen wir als diesen auch kennzeichnen. Wer an dem Thema interessiert ist, soll einfach selber recherchieren. Gibt schon einiges dazu im Netz. Und für mich klingt das Ganze wie ein perfekt ausgeklügelter Geheimdienstkrimi.
Ja, was du gesagt hast, ist wichtig. Jeder muss selber recherchieren, denn eins können wir mittlerweile erkennen, die sogenannten Nachrichtenmagazine oder Nachrichtensendungen oder Journalisten in irgendwelche Heute oder sonstigen, die machen es nicht.
Aber die Frau Faeser, die Nancy Faeser im Bundesinnenministerium, die hat angekündigt, ganz hart vorgehen zu wollen gegen die Leute, die Verschwörungstheorien und Hass und Hetze verbreiten. Und vor allem Regierungskritik. Also Regierungskritik ist auch nicht mehr erlaubt. Deswegen muss man das Ganze sehr vorsichtig machen. Wir bitten auch euch, wenn ihr irgendwo irgendwas postet, bitte sagt nicht und behauptet nicht, dass es so ist, sondern stellt die Frage, könnte das und das eventuell zusammengerechnet auf ein Ergebnis wie XY hinweisen? Und wenn ihr das ganz vorsichtig macht, schlau wie die Schlangen sein, dann ist es, glaube ich, allemal auch für die eigene Sicherheit besser.
Und ich glaube, das können wir für uns sagen. Es ist ganz klar, dass wir sagen, es könnte eine Verschwörungstheorie sein, die sollte man überprüfen. Das unterscheidet uns zum Beispiel von der 9-11-Verschwörungstheorie der Amerikaner, die als Fakt dargestellt wird und auch eine Theorie ist. Also nach diesem Muster müsste eigentlich Frau Faeser bei gleichartigen Verschwörungstheorien wie 9-11 von Amerika gegen angehen. Denn das wäre dann ja im Prinzip eine Behauptung.
Ich möchte noch mal zurückkommen auf dieses US-Video von gestern, Andreas, wo der Journalist Michael John, der oft in Deutschland ist, Folgendes berichtet. Er spricht über den Haber-Bosch-Prozess, um aus Erd- oder Kohlegas Ammoniakdünger herzustellen, der für die weltweite Landwirtschaft sehr wichtig ist, Lebensmittelindustrie. Er sagt, das wird seit etwa 1915 in Ludwigshafen in Deutschland gemacht. Und Fritz Haber, der deutsche Chemiker, habe das Verfahren entdeckt und dann Karl Bosch sei dazugekommen, der es auf einen industriellen Maßstab gehoben habe, dort in Ludwigshafen bei BASF. Und er sagt, in diesen Prozessen sei man auf Erdgas aus Russland angewiesen und dieser Gasfluss ist jetzt unterbrochen. Man kann weder Ammoniak noch Dünger noch Polyethylen oder Harze erzeugen. Und das kann man nicht mit Solarstrom, das kann man auch nicht mit Windkraft oder Wasserkraft oder irgendeiner anderen sogenannten grünen Energiequelle, sondern man braucht Kohlenwasserstoff, was HC ist, Wasserstoff und Kohlenstoff. Und ohne diese Elemente, sagt er wörtlich, gibt es keine moderne Zivilisation mehr.
Ja, und das ist jetzt nicht irgendjemand, sondern das läuft jetzt ganz offiziell, dass jemand das in den Medien in USA sagen darf und auch sagt. Und wir haben das aufgearbeitet und ich kann nur jedem empfehlen, dieses kleine 10-minütige Videosequenzchen sich anzusehen aus unserer US-Redaktion, denn das öffnet tatsächlich Augen und damit werden auch die Strukturen natürlich immer klarer.
Ja, und ihr findet das Video, wenn ihr unter der Lupe eingebt, droht eine Hungersnot auch in Westeuropa. Ich glaube, es reicht schon, wenn ihr eingibt, droht eine Hungersnot. Und die geht eben dann auch aus in die ganze Welt. Wir staunen ja immer wieder über das Abbrennen von Lebensmittelproduktionsbetrieben auf der ganzen Welt, über das Keulen hunderttausender Tiere, weil gerade wieder angeblich irgendein Erreger ausgebrochen ist. Wir sehen inzwischen, wie ja, die fleischverarbeitende Industrie den Bach runtergeht und wie jetzt übrigens auch die Bäckereien reihenweise zumachen, auch die größeren Ketten, weil sie die Energiepreise nicht mehr bezahlen können. Und jetzt frage ich dich mal, Andreas, wie würdest du das einordnen? Es gibt ja den Bundesnetzagenturpräsidenten Klaus Müller. Der ist ein Grüner, das scheint ein enger Vertrauter von Superminister Habeck zu sein. Und der sagt ja, bei der Gasverteilung ist die Bundesnetzagentur der Staat. Das sagt er und schreibt er unter anderem in einem Gastautorenkommentar beim Handelsblatt. Und dort hat er jetzt Stellung bezogen über die Zukunft für Deutschland. Denn das Gas wird künftig zugeteilt. Und es sind damit auch verbunden einige Kontrollmomente auf digitaler Ebene. Und ich möchte mal ganz kurz in seinen Text reingehen, der vom Handelsblatt aktuell veröffentlicht wurde. Da heißt es, ist zu wenig Gas für alle da, entscheidet die Bundesnetzagentur, wer wie viel bekommt. Zuvor müssen aber alle Marktmechanismen ausgereizt sein. In Wirklichkeit geht es darum, dass die Bundesnetzagentur, schreibt Herr Müller, als oberste deutsche Regulierungsbehörde in einer Mangellage entscheidet, wem Gas gekürzt wird. Das ist gesetzlich so geregelt. Das hat der Herr Habeck relativ schnell auch wahrscheinlich qua Amt als Wirtschaftsminister auf den Weg gebracht. Der ist ja auch Vizekanzler, der Habeck, der hat ja eine ganze Menge Einfluss. Und dann heißt es hier weiter, in einer Mangellage gibt es zu wenig Gas, um alle zu versorgen, und für den Fall stehen jetzt unterschiedliche Instrumente bereit. Dazu gehören die sogenannten Individualverfügungen. Sie besagen, dass einzelne Unternehmen, Industrieunternehmen, im Notfall ihren Gasverbrauch drosseln oder gar einstellen müssen.
Ja, und ich glaube, dieser Herr Müller ist Volkswirt. Das heißt also, er kennt die betriebswirtschaftlichen Prozesse vermutlich eher wenig und ist dann darauf angewiesen, was man ihm dann sagt. Und man muss einfach wissen, dass man Betriebe von bestimmten Größen und Dimensionen nicht einfach mal halbieren kann in den Umsätzen oder reduzieren kann, weil das hängt ja auch damit zusammen, wie viel Material eingekauft wird. Ein Unternehmen muss planen können, aufgrund der Auftragslage und auch aufgrund der Lieferketten und auch aufgrund der Materialien, die in Lägern letztendlich drin sind, wie viel er produzieren wird. Denn alle Waren, die gekauft werden aus Zuliefererbetrieben, müssen bezahlt werden und belasten das Unternehmen. Und wenn die nicht innerhalb einer bestimmten Zeit verarbeitet werden, dann geht das Unternehmen pleite, weil diese Kosten eben nicht mehr getragen werden können, zuzüglich zu den ganzen Gaspreisen. Das Ganze ist ja viel komplexer. Und wenn da mal gesagt wird nach dem Motto, wir ändern mal eben und sagen, ihr könnt jetzt die nächsten 5 Monate nur mit halber Produktionskraft fahren, dann ist das nicht einfach nur die Hälfte Gewinn, sondern eventuell immer die Existenzbedrohung. Und wir sehen das in diesem Pleiteticker oder Konkurs- oder Insolvenzticker, glaube ich, den der aufgelegt hat, den wir ab und zu mal veröffentlichen.
Pleiteticker.
Den sollte man sich wirklich ruhig mal abonnieren und da mal reingucken. Ist wirklich sehr spannend, denn daran sieht man, welche großen alteingesessenen Familienunternehmen in großen Traditionen über wirklich mehrere Generationen hindurch, die jetzt einfach Konkurs gehen aufgrund eines, ich möchte wieder an Herrn Christian, wie heißt er nochmal, den Professor
Kreis
erinnern.
Wenn du mich nicht hättest.
Mir fehlen manchmal einfach die Worte, ja. Und dass er wirklich hier diesen Begriff von Berufskillern im Prinzip tatsächlich nutzt und meint damit die Akteure bei den Ministern, die die Aufgabe haben, eben halt die Wirtschaft zu zerstören. Und das sind natürlich schon Worte, aber die fallen einem dann natürlich auch irgendwann ein, wenn man betroffen ist.
Killerkommando. So, und jetzt gibt es aber weiter hier mit Informationen von Klaus Müller, dem Präsidenten der Bundesnetzagentur. Grüner Politiker, grüner Vertrauter von Herrn Habeck. Er sagt, also wenn man ein Unternehmen, ein Industrieunternehmen abkoppeln muss, drosseln muss oder vielleicht sogar ganz einstellen muss, tja, um solche Entscheidungen zu treffen, und das scheint ja dann künftig auch die Bundesnetzagentur zu machen, sei eine Datenbasis nötig, die einen Überblick über den Gasbedarf und die vorhandenen Gasmengen ermöglicht. Und deswegen hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, also Habeck, zusammen mit Trading Hub Europe und der Bundesnetzagentur, das ist also dieses Konglomerat dieser drei, die Sicherheitsplattform Gas entwickelt, die letzte Woche am Donnerstag in Betrieb gegangen ist. Jetzt fragt man sich, wer ist denn Trading Hub Europe? Und da sieht man, dass die erst vor einem guten Jahr gegründet wurde, am 1. Juni 2021. Die sitzt in Ratingen, hat eine Niederlassung in Berlin, ist also direkt dann bei den Habecks und Co.s angeschlossen und ist der Marktgebietsverantwortliche im deutschen Gasmarkt. Andreas, wie kann es sein, dass ein Unternehmen, das gerade mal ein Jahr alt ist, da oben mitspielt und marktgebietsverantwortlich im deutschen Gasmarkt ist?
Naja, ich finde es schon mal sehr bezeichnend, dass das Ding genau im Juni 2021 gegründet wurde, also als es noch gar nicht um den sogenannten Krieg, der ja jetzt dann erst im Februar entstanden ist, nämlich in der Ukraine, dass man da schon bereits alle Strukturen und Infrastrukturen aufgebaut hat. Denn man sagt ja, All diese Probleme, die wir haben, gehen ausschließlich auf den Ukraine-Krieg zurück. Von Corona-Fehlpolitik redet kaum noch jemand. Von den Bankfinanzsystemen redet auch keiner mehr. Also geht es eben halt auf die Ukraine zurück. So, und da haben wir jetzt plötzlich mit einem Unternehmen, was also ein halbes Jahr, bevor der Krieg überhaupt losging, über ein halbes Jahr sogar, dass da bereits schon ein Dreivierteljahr, dass da bereits schon eine Art Agenda aufgebaut wurde, die man jetzt eben halt zufälligerweise nutzen kann. Also da geht ja auch die Alarmglocke so ein kleines bisschen. Zumindest müsste man das mal hinterfragen.
Ja, und hier heißt es, wenn man mal ein bisschen mehr erfahren möchte, dass bis zum 1. Oktober 2021, also sind ja dann gerade mal ein paar Monate, die Trading Hub Europe oder THE die beiden bis dato bestehenden Marktgebiete NetConnect Germany und Gaspool betrieben hat. Und seit dem 1. Oktober 2021 betreibt sie das gesamtdeutsche Marktgebiet Trading Hub Europe. Andreas, das bedeutet, am 1. Juni letztes Jahr gegründet, haben die sofort die beiden bestehenden Marktgebiete NetConnect Germany und Gaspool übernommen. Und ab Oktober haben sie das gesamtdeutsche Marktgebiet übernommen. Das ist ja eine sehr rasche Initialisierung.
Naja, das klingt nach einer wirklich ganz konkreten Vorbereitung auf eine Situation, die zumindest in die heutige Zeit passt. Und da hat man wahrscheinlich ganz genau in die Zukunft gucken können und hat da dann den richtigen Riecher gehabt. Zufällig natürlich.
Mir scheint es so, als ob jetzt mehr oder weniger Herr Müller und Herr Habeck die Hand auf einem haben könnten. Ich mutmaße natürlich nur, denn ich möchte gerne mal kurz vorlesen, was das alles beinhaltet. Diese THE wurde also zum 1. Juni 2021 durch Kooperation der Netzgesellschaften Bayern Netz GmbH, Fluxis TNP GmbH, Gascade, Gastransport GmbH, Gastransport Nord GmbH, Gas Uni Deutschland Transport Services GmbH, GRT Gas Deutschland GmbH, Novega GmbH, Ontras Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, Terranetz BW GmbH und ThyssenGas GmbH gegründet. Und die THE stellt die operative Abwicklung der Marktgebietskooperation sicher. Ich lese hier nur aus Wikipedia vor, wo wahrscheinlich nicht alles drinsteht, aber das, was da steht, ist wenig und das erfahrt ihr. Und hier heißt es, das Hochdruckleistungssystem im deutschlandweiten Marktgebiet Trading Hub Europe verfügt über eine Gesamtlänge von rund 40.000 Kilometern und verbindet mehr als 700 nachgelagerte Netze. Die wesentlichen Aufgaben des Marktgebietsverantwortlichen umfassen den Betrieb des virtuellen Handelspunktes, das Management von Bilanzkreisen und Regelenergie sowie die Bereitstellung und die Veröffentlichung von diversen Abrechnungs-, Transparenz- und Regelenergie-Daten. Und hier unten wird jetzt wahrscheinlich gleich ein Schuh draus.
Also man kann hier ganz deutlich erkennen, dass die Architekten dieser Strukturen, die dort aufgebaut wurden, letztlich im Hochfinanzsystem zu finden sind, wo die Nutznießer sind. Denn wir dürfen nicht vergessen, seit die Gaspreise so hoch gehen, seit es im Prinzip der Welt so schlecht geht, seit eben halt die Wirtschaft so zusammenbricht, gibt es natürlich die goldenen Zeiten, wie sie noch nie so golden waren, für einige wenige Großunternehmen, die eine sehr starke Steuerung offenbar beinhalten. Und diese Vorbereitung der sogenannten NGOs, die für, aus meiner Sicht als Nichtregierungsorganisation mehr regieren als jede Regierung überhaupt, die sind letztendlich diejenigen, die ihre entsprechenden Trusts oder ihre Stiftungen und so weiter natürlich damit ein goldenes Eldorado verbinden und mehr oder weniger die gesamten Werte der Welt immer mehr auf sich vereinen, bis irgendwann nichts mehr für die normalen Bürger, für die Menschen übrig bleibt. Und da gehört natürlich auch eine solche Situation wie dieses ominöse Koordinationsunternehmen hervorragend natürlich dazu. Denn man muss auch immer fragen, wo kommt eigentlich das ganze Geld her für die Gründung? Wie finanzieren die sich eigentlich? Wer baut das auf? Was sind eigentlich die Margen, die man da macht? Irgendeiner muss das Ganze ja auch bezahlen. Und Wenn dann drin steht beispielsweise auch, dass die Handelsware Gas eine große Rolle spielt, dann spielen auch die Handelsgasspekulationen eine Rolle. Und genau hier schließt sich dann der Kreis. Und das sind nichts anderes als Handelskoordinationsstellen, die die Umverteilung von fleißig nach reich weiter vorantreiben.
Klaus Müller schreibt von einer Datenbasis, die jetzt erstellt werden muss und nach denen, da kommen wir gleich noch zu, auch umfangreich kontrolliert, koordiniert und eingeteilt wird. Und hier in dieser Wikipedia-Erklärung über Trading Hub Europe steht eben auch, dass die wesentlichen Aufgaben, ich habe es gerade schon gesagt, den Betrieb umfassen des unter anderem virtuellen Handelspunktes, wo man dann Abrechnungs-, Transparenz- und Regelenergiedaten bereitstellt und auch veröffentlicht. Jetzt hatte ich gerade gedacht, was ist denn ein virtueller Handelspunkt, weil mir das echt ein bisschen zu kompliziert jetzt alles wird. Und da leitet Wikipedia direkt weiter und es heißt, als virtueller Handelspunkt wird in der Erdgaswirtschaft ein fiktiver Lieferpunkt bezeichnet, der als Übergabestelle bei der Abwicklung von Gaslieferungen innerhalb eines Marktgebietes dient. Der virtuelle Handelspunkt ist keinem physischen Einspeise- oder Ausspeisepunkt zugeordnet und ermöglicht Käufern und Verkäufern von Gas auch ohne Buchung von Transportkapazität Erdgas zu kaufen und zu verkaufen. Verstehst du das?
Ja, natürlich. Das sind also letztendlich mehr oder weniger IT-Knotenpunkte, über die man letztlich die Gelder, die hin und her fließen, steuert und seinen entsprechenden Gewinn dabei abschöpft bei jeder Transaktion. Wir sehen ja, dass der Handel mittlerweile vor der Versorgung steht. Das heißt, diese Gewinnmargen für die Konzerne weit wichtiger sind als die Versorgung der Menschen. Das sieht man bei einigen, beispielsweise die alternative Stromsysteme fahren, wie zum Beispiel Windkraftanlagen oder Solaranlagen oder irgendwelche Bioanlagen, die Strom erzeugen, die man momentan ja auch wieder verteufelt. Und da werden also quasi diejenigen, die zum Beispiel mit Wind oder Solar extrem viel Strom einspeisen könnten, weil es gerade günstig ist, der Wind weht gut, die Sonne scheint gut, aber aus handelsrechtlichen Gründen, aus handelsinternen Beschränkungen dürfen die das nicht einleiten und die ärgern sich darüber. Interessanterweise werden trotz alledem die hohen Stromrechnungen bezahlt. Also das heißt also, die Windkraftbetreiber bekommen das Geld, als würden sie es liefern. Sie dürfen es aber nicht liefern, weil an anderer Stelle irgendwelche handelsinteressanten Umverteilungsmechanismen das verhindern. Und genau das ist diese Regelwut, die wir jetzt haben. Und diese Regelwut, die dient nicht mehr dem Bürger. Insofern hat Frau Baerbock richtig recht, wenn sie sagt, die Menschen interessieren uns nicht und was der Wähler sagt, ist uns egal. Wir ziehen hier unser Ding durch. Genau das ist das, was dahinter steht und das wird dadurch deutlich.
Mir scheint das auch eine Bündelung, eine Zentralisierung aller Gasverbraucher, Unternehmen, Netzbetreibern und so weiter zu sein. Hier heißt es ja, ich habe es gerade schon gesagt, dass das Bundeswirtschaftsministerium und Habeck Klimaschutz und so weiter gemeinsam mit der Bundesnetzagentur und Trading Hub Europe diese sogenannte Sicherheitsplattform Gas entwickelt hat, die letzte Woche in Betrieb gegangen ist. Und dort, so heißt es weiter, müssen sich die 2500 größten Gasverbraucher, also wahrscheinlich die großen Industrie, Chemie und so weiter, BASF zum Beispiel, die Netzbetreiber und die Bilanzkreisverantwortlichen, die Gaseinspeisung und Nutzung in Einklang bringen, registrieren. Das Ziel ist, anhand der in der Plattform eingespeisten Daten tagesaktuell den Gasbedarf der Unternehmen zu kennen. Und wer sich auf der Plattform registriert, wird gleichzeitig auch authentifiziert. So kann die Bundesnetzagentur überprüfen, ob alle relevanten Akteure der Aufforderung nachgekommen sind und, falls nötig, Kürzungen von Gaslieferungen verfügen. Die Gasverbräuche würden stetig aktualisiert, weil sie sich naturgemäß verändern.
Also wir sehen deutlich, dass diese zentralistisch geführten Organisationen, wie jetzt zum Beispiel die hier beschriebene von Herrn Müller in der Bundesnetzwerkagentur und die dort alle hinterstehen, dass immer mehr Realitätsferne eintreten muss, weil ein Unternehmen ist nicht nur festzuhalten anhand des Gasverbrauches, sondern ein Unternehmen ist hochkomplex, hochsensibel und man muss natürlich auch wissen, wie viel Gas wofür eingesetzt wird und vor allem, wie die Prozesse sind. Wenn ich beispielsweise in irgendeiner Kette von Produktionen einen Gasverbraucher reduziere, könnte es sein, dass ich dahinter gigantische Schäden verursache, weil die dann automatisch mit dranhängen. Das kann eine solche Struktur überhaupt nicht umfassen, wenn ich nur sage, wie viel Gas haben die. Also jedes Unternehmen hat ein Interesse daran, so wenig Energie wie möglich aus kaufmännischen Gründen zu verwenden. Das sieht ja so aus, als würden die mit dem Gas nur so rumasen. Die müssen es ja bezahlen. Und jetzt geht es darum, dass alle daran interessiert sind, so wenig wie möglich jetzt Energie zu verbrauchen, einfach weil es kostenmäßig so hoch ist und in Deutschland mittlerweile die Energiekosten die höchsten auf der gesamten Welt sind und damit Deutschland sowieso völlig von der Weltkonkurrenz abgeschnitten wurde. Und jetzt fängt man noch an und sagt so, und wenn da einer ist und der hat ein bisschen mehr Gas und der andere ein bisschen weniger, in welches Verhältnis will man das setzen an Anzahl der Mitarbeiter? Da sind so viele Faktoren, alles unberücksichtigt, alles Theorie und gehört zu diesem totalen Zerstörungsprozess eindeutig mit dazu. Ich kann das nicht mehr umschreiben.
Ja, Müller schreibt, allen Beteiligten steht das bedrohlichste aller Szenarien vor Augen. Erst wenn alle marktlichen Maßnahmen ausgeschöpft sind, dazu gehört als letzte Option die Auktion von Gas, muss der Staat eingreifen, um die Gasversorgung sicherzustellen. Der Staat ist in dem Fall, schreibt Müller, die Bundesnetzagentur. Und er führt weiter aus, selbst wenn wir alles richtig machen, werden die Rationierungen zu wirtschaftlichen Schäden führen. Und dann spricht er davon, dass es aber wunderbar sei, dass alle Beteiligten jetzt mit dieser Sicherheitsplattform Gas digital miteinander kommunizieren und die nötigen Entscheidungen viel schneller treffen können. Also jetzt fragt man sich nur, wenn eben wegen des Gasnotstands ein Blackout beispielsweise eintritt, ja, wie kommunizieren Sie denn dann digital?
Ja, dann werden Sie wahrscheinlich trommeln oder werden Rauchzeichen machen. Es ist wirklich, wirklich an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten. Und Herr Müller bezeichnet sich ja selbst als gewissermaßen zukünftiger Kanzler, wenn er sagt, dass die Bundesnetzagentur jetzt die Bundesregierung ist, also von dort aus alle Entscheidungen gefällt werden, dann ist Herr Müller also der neue Kanzler gerade. Das heißt, Herr Olaf Scholz hat keine Möglichkeiten mehr einzugreifen, weil über ihm noch die Bundesnetzagentur steht. Was ist denn das für ein Demokratieverständnis, was hier hintersteht? Und wo ist der Aufschrei bei den Medien? Sag mal, wer steuert eigentlich diesen ganzen Irrsinn hier, wenn hier dermaßen offensichtlich die demokratischen Strukturen, die restlichen zumindest, auch noch ausgeholt werden und mit Füßen getreten?
Ja, man kann ja Fragen stellen, das könnt ihr auch machen. Ihr könnt an die Bundesnetzagentur, an Klaus Müller selber schreiben, die sitzt in Berlin und stellt eure Fragen, wie das Ganze funktionieren soll. Er schreibt noch in diesem Handelsblatt-Artikel, die Angaben, die die Unternehmen eintragen, sind sehr detailliert und betreffen etwa folgende Fragen. Welches Gut produzieren Sie? Welche Dienstleistung erbringen Sie? In welchem Sektor? Gibt es eine soziale Relevanz? Welche Verträge gelten für welche Gaskapazität? Wie genau würde sich eine Gasreduktion auf welchen Produktionsbereich auswirken? Und wie lange dauert es, die Produktion wieder hochzufahren?
Und man glaubt dann, dass man, wenn man ein solches Formular entwirft, das ist ja nichts anderes als ein Formular, wo man X reinmachen kann, Ja oder Nein reinschreiben kann, dass man damit in der Lage ist, die Komplexität eines Konzerns zu erfassen. Man muss sich wirklich vorstellen, was hier gerade läuft. Das ist so wie Zahlen nach Malen. Malen nach Zahlen, so ist es richtig.
So klingt es auch besser.
Ja, so ist es.
Und am Ende kommt dann noch so ein ganz kleiner Einschub, der ja auch sehr interessant ist. Also erstmal sagt er, dass die Kürzungen das entscheidende Instrument in der Krise sein werden. Und da ist er ja dann der Chef oder wie du gerade gesagt hast, stellvertretender Kanzler, wenn er sozusagen der übergeordnete Kanzler, auch wieder ein Grüner, obwohl die nur 14% hatten. Das ist schon ganz schön viel Entscheidungsfreiheit,
ja,
oder?
Ja, 14%, aber glaube ich auch von den Wählern oder von denen, die gewählt haben, ne? Ich weiß nicht, wie hoch.
Von denen, die gewählt haben.
Ja, und wie hoch jetzt die Wahlquote war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind es eben halt unter 10%.
Das ist doch Haarspalterei jetzt, Herr Popp.
Ja, du hast völlig recht.
Und dann sagt Müller, freilich gibt es noch andere Faktoren, wie die Temperaturen im Winter, die wir nicht abschätzen können, von denen aber viel abhängt. Auch wie stark die privaten Haushalte Gas einsparen werden, ist ausschlaggebend.
Ja, hier haben wir einen Experten, der mal was dazu sagt.
Ja, und es gibt ja jetzt so viele Diskussionen darüber, bekommen energieintensive Unternehmen Unterstützung vom Staat oder nicht? Deswegen haben ja eigentlich die Ministerpräsidenten auch getagt. Es gibt viel Kritik aus der Chemie, aus der Pharmaindustrie, zum Beispiel ja auch im Chemiepark Leuna. Die Beschäftigten dort fragen sich, ob ihre Jobs noch sicher sind. Und viele sagen, sind sie nicht mehr. Und es gibt vielleicht noch mal einen Hinweis auf Leuna, denn was da passiert, ist ja auch nicht so ganz ohne, warte mal, wo habe ich das denn jetzt? Ja, ich komme da gleich nochmal drauf. Ich habe das nämlich jetzt hier ein bisschen anders geordnet, weil ich den Herrn Müller noch dazwischen gepackt habe. Auf jeden Fall ist eben das Problem, dass zum Beispiel einer der Sprecher, der Bezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, Oliver Heinrich, der sagt, wir haben an vielen Stellen große Verbundstandorte. Das heißt, viele Unternehmen, ist das, was du auch sagst, arbeiten ineinander. Das Produkt des einen Unternehmens ist der Rohstoff des nächsten Unternehmens. Gerade in der chemischen Industrie sind das alles energieintensive Prozesse. Und wenn hier ein Unternehmen aufgrund dieser Energiepreise ausfällt, dann bedeutet das, dass ganze Produktionsketten, er sagt, ich will nicht sagen, in den Abgrund gerissen werden, aber das Geschäftsmodell sich entzieht. Und im Chemiepark arbeiten 12.000 Menschen für rund 100 Firmen. Wegen der teuren Energiepreise läuft die Produktion zurzeit nur eingeschränkt. Und deswegen geht es auch hier darum, ob es staatliche Hilfen gibt. Andreas, viele sagen jetzt, auch der Sprecher des Verbands der chemischen Industrie Nordost, Fabian Hoppe heißt er, der sagt, diese Politik ist gefährlich, denn die Chemieindustrie ist die Grundlage für alle weiteren Produktionsprozesse und damit für den Wohlstand in Deutschland. Und deswegen werden staatliche Hilfen gefordert. Beißt sich die Katze da nicht in den Schwanz?
Naja, es ist natürlich so, dass ja nicht nur das Gas fehlt, sondern sämtliche anderen Dinge fehlen ja auch. Es sind ja die wirklichen Grundstoffe, die wir brauchen. Und in der Chemie wird natürlich einer der relevantesten Grundlagenunternehmen, die überhaupt in jeder modernen Industrie überhaupt existieren können, die werden jetzt mit Füßen getreten. Jede Verpackung, jede Grundlage, die für Medikamente beispielsweise, die gesamte, das darf man nicht vergessen, alle Medikamente basieren auf chemischen Produkten und chemischen Vorprodukten. Und wenn die ausfallen, dann bedeutet das, dass beispielsweise schwerkranke Menschen, die auf Medikamente angewiesen sind, diese nicht mehr bekommen. So weit geht das. Und da bekommt das Ganze natürlich wirklich noch eine ganz andere Relevanz, wenn wir uns dieses Video ansehen, was wir in unserer US-Redaktion haben produzieren lassen, dass die sprechen von Milliarden Menschen, die sterben werden, auf der gesamten Welt. Und es fehlen einem die Worte. Ich frage mich ganz ehrlich, wie kann überhaupt noch irgendein Reporter irgendeines großen Mediums überhaupt noch morgens aufstehen, sich in den Spiegel gucken und sich nicht damit selbst verletzen, wenn er sich rasiert? Das ist ja unfassbar, dass diese Dinge nicht einmal hinterfragt werden.
Vielleicht ist es wichtig, an dieser Stelle doch auch den geistigen Aspekt nicht außer Acht zu lassen. Denn wir sprechen darüber, dass wir in einer sehr bestimmten, sehr besonderen Zeit uns befinden auf dieser Erde. Und alles, was jetzt geschieht, muss offenbar so sein, damit das gesamte Falsche, was über Jahrhunderte und Jahrtausende in der Menschheit, auf der Erde, von den Menschen aufgebaut wurde, dass das Falsche zusammenbricht, damit das Richtige und Neue kommen kann und auch nur noch das hier sein wird. Das ist für viele nicht ganz fassbar und viele sagen, sie hat zu viel in der Bibel gelesen. Aber ich denke mal, es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass mit dieser Zeit sich vor tausenden Jahren die Propheten schon beschäftigt haben. Und in allen Aussagen auch klar wird, dass es eine so dunkle Zeit sein wird, wo Gott sein Angesicht abwendet von der Erde, ja, dass so eine Zeit noch nie da war und wohl auch nicht wieder kommen wird. Es ist ein derartiger Reinigungsprozess und der geht natürlich mit Härte vor. Und es wird viele treffen, die nicht wach genug sind. Wer wach ist, wer sich vorbereitet, irdisch, materiell, aber eben auch geistig und der auch erkennt, dass seine geistige innere Umkehr, seine eigene Reinigung der Gewänder zu diesem Prozess dazugehört und damit der Schöpfer sein Angesicht von ihm nicht abwenden wird, sondern er im Gottvertrauen verbunden bleiben kann mit dem Himmel, der kommt durch diese Zeiten besser hindurch.
Ja, das sehe ich genauso. Und das ist so, dass ich ja viele Anschreiben bekomme, weil ich mich einer Religiosität entsprechend oute. Und dem ist eigentlich nicht so. Versuchen wir mal, den Begriff Gott zu ersetzen durch die Gesetze der Natur. Punkt. Dann haben wir eine ganz andere Grundlage und wir haben damit irgendwelche kirchlichen Erfahrungen, historische Zusammenhänge mit dem eigentlichen Begriff Gottes einfach mal erstmal außen vor genommen, um uns dann mit den entsprechenden Koordinationskräften der gesamten Natur, der gesamten Schöpfung auseinanderzusetzen. Und dann bekommen wir plötzlich einen wirklich wissenschaftlichen Anspruch rein. Ich bin keiner, der sich hinstellt und sagt, jetzt gucke ich in den Himmel, falte meine Hände und sage so, das war's, mach du mal. Nein, wir müssen selber eigenverantwortlich arbeiten, aber nichtsdestotrotz befinden wir uns im Rahmen der Gesetze der Natur. Ich habe jetzt den Begriff Gott ersetzt genau dadurch. Und wenn wir das haben, dann haben wir nämlich genau diese gesamten Grundmuster im Prinzip und Vorurteile erstmal außen vor und dann können wir uns auch ein bisschen entspannter darüber unterhalten. Ich bin zum Beispiel einer, der nichts glaubt, sondern ich bin nur einer, der entweder weiß oder nicht weiß. Und mit Glauben, das ist bei mir so eine relativ kuriose Geschichte. Ich komme damit, bin etwas anders da auch sozialisiert worden. Aber ich habe eben halt tatsächlich meine Überzeugung dieser Schöpfungskraft, dieser Koordinationskraft. Und ich weiß auch, dass wir eigenverantwortlich sind im ganz normalen Bereich. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir selber, wenn wir die Chance haben, uns einen Wasserfilter besorgen, um unser Wasser in Gang zu halten, wenn es eine kritische Phase gibt. Wir befinden uns in einer Umbruchphase. Die Menschheit wird sich völlig neu aufstellen. Und es werden einige durchkommen. Und das sind diejenigen, viele sogar werden durchkommen, aber nur diejenigen, die feststehen auf dem Boden, sich dem Lichte ausrichten und sagen, okay, dein Wille geschehe, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich fallen lasse und damit nichts mehr tun muss. Im Gegenteil, wenn ich will, dass sein Wille geschieht, dann muss ich mich fragen, was ist denn sein Wille? Was kann ich dafür tun, dass dieser Wille geschieht? Wie kann ich diesen Willen unterstützen? Wie kann ich meine ganze Kraft, meine Arbeit, mich selbst einsetzen, genau damit sein Wille geschieht, sowohl im Himmel als auch auf der Erde? Und genau das ist der Punkt. Und deshalb lesen wir diese drei berühmten grünen Bände. Wir werden nicht müde, darüber zu sprechen. Nicht, weil wir religiös sind, sondern weil es eine Anleitung gibt, wo die gesamte Schöpfungsstruktur und Architektur detailliert beschrieben wird. In einer nicht ganz leichten Sprache, die heute vielleicht nicht mehr üblich ist, aber die man erforschen kann, die man studieren kann. Ich habe das gemacht und ich bin dankbar für mein Leben, dass ich das haben durfte und damit dann auch im Prinzip dieses Selbstbewusstsein bekommen in dieser Zeit, wo wir alle geisteskrank sind. Der Geist ist nämlich krank und wenn man den Geist wieder gesundet, dann steht man plötzlich wieder ganz fest auf dem Boden und dafür bin ich froh.
Ja, und vielleicht noch ein Hinweis. Es gibt jetzt viele Menschen, die so über Podcasts und so weiter anderen Mut machen wollen. Ich finde aber sehr selten das für uns Wichtigste, nämlich tatsächlich die Rückverbindung zum Himmel, zum Schöpfer. Viele trauen sich offenbar nicht, über Gott zu sprechen und suchen vielmehr den inneren Halt in sich selbst. Sie sagen, sucht nach deinem inneren Kern und mach dich da stark und mach dich da fest. Das nützt einem nichts, wenn man ins Trudeln gerät, wenn man ein bisschen aus der inneren Balance kommt. Da hilft ja nur die Kraft von oben, die uns doch immer durchflutet und die wir jederzeit nützen können, im Gebet auch, um Hilfe zu bitten. Das ist etwas Spannendes, dass diejenigen, die durchaus den Menschen helfen wollen, oftmals diese letzte, aber allerwichtigste Kurve nicht bekommen.
Genau, dieses Gebet ist ganz wichtig, weil es heißt ja gebet. Das ist ja das Wort Gebet, dass man etwas gibt und nicht nur einfach dort sitzt, ganz platt und ganz destruktiv und sagt, lieber Gott, jetzt musst du mir bitte helfen. Beten heißt nicht bitten, sondern beten heißt auch etwas zu geben. Deshalb sagt man, gebet etwas in die Kraft. Und dann kommt es auch zurück im Rahmen nämlich der Wechselwirkung. Eines der Gesetze der Natur, welches wir haben und was jeder von uns kennt. Wenn ich Disteln sähe, kann ich keinen Mais ernten. Und wenn ich diese Grundlagen beherrsche, Anziehung der Gleichheit, Gesetz der Schwere und die Wechselwirkung, dann habe ich plötzlich eine Architektur vor mir. In diesen drei Koordinaten der Grundgesetze kann ich mich komplett sicher bewegen, ohne dass ich in Schwierigkeiten komme, ohne ins Straucheln, ohne zu stolpern. Das ist wirklich entscheidend. Und das lernt man in diesen Büchern, und zwar von allen Seiten so beleuchtet, bis man irgendwann die Zusammenhänge versteht.
Ein Gebet ist also ein Dank in Wirklichkeit. Und gerade jetzt in der Erntezeit, wo wir die letzten großen Gemüse- und Salatblätter ernten dürfen, ist es wichtig, dass wir auch hier dankbar sind für die Kraft des Lichtes und den Wesenhaften, die daran arbeiten. Und die einen tun es schon, die anderen tun es nicht. Wir tun es immer. Vor jedem Essen beten wir und danken wir. Auch vor jedem Podcast, sagst du gerade. Ja, machen wir genauso, damit wir eben auch vielleicht den einen oder anderen spontanen Gedanken bekommen, der für den einen oder anderen von euch hilfreich sein kann, für euch hilfreich sein kann. Wir kennen euch ja im Einzelnen nicht, über 200.000 Menschen, aber das Licht kennt euch und das Licht kann Verbindungen schaffen für Informationen, die vielleicht für eure Seele oder euren Geist in dem Moment wichtig sind. Und versucht es doch mal. Fangt mal an zu danken vor jedem Essen. Frühstück, Mittag, Abendessen, dankt einmal. Denn dieser Dank ist auch eine Art Demut, zu erkennen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir so schönes Essen auf dem Tisch haben. Und eventuell kommen noch Zeiten, wo wir wirklich dann das Danken aus Not heraus beginnen. In diesem Sinne, ihr Lieben, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in unserer Kraft bleiben und auch fröhlich bleiben. Noch ist die Not nicht so groß, dass wir nicht fröhlich sein können. Und ich bitte euch, bleibt in der Kraft und wir hören uns heute zum Abendgebet.
Ja, und schön, dass ihr wieder hier mit uns an unserem Tisch gesessen habt. Bis bald.
200.000?
Großer Tisch.
Hau. Hau, hau, hau.